Bevor der Kirchenvater Augustinus selbst zum Glauben kam, sich bekehrte, da verkehrte er regelmäßig mit einer unmoralischen Frau. Nach seiner Bekehrung traf sie ihn auf der Straße und sie sagte: Augustinus, ich bin es. Da Augustinus nicht an ihr einfach vorbeigehen konnte, ohne zu antworten, sagte er: Ja, aber ich bin es nicht. Warum? Mit der Bekehrung hat sich für Augustinus alles verändert. Er war nicht mehr er selbst. Er war ein neuer Mensch geworden in Christus, hatte eine neue Identität. Und so war er auch nicht mehr willig, auf die alten Versuchungen zu reagieren. Das gilt für uns alle als Christen. Wir haben eine neue Identität. Und wir sollen entsprechend dieser leben. Christus gibt uns unsere Identität. Wir nennen uns Christen, weil wir in ihm sind. Und er verändert unser Leben und er möchte unser Verhalten immer mehr verändern. Wir sehen diese Wahrheiten auch im Kolosserbrief. Und da steht unser heutiger Predigttext in Kolosser Kapitel 3. Und in diesem Brief wird uns deutlich gemacht, Jesus ist Gott. Und Jesus ist allein genug zur Errettung. In ihm finden Christen ein neues Leben. Und zwar, indem sie eins gemacht werden mit Jesus Christus. Das Einssein mit Christus gibt uns unsere neue Identität. In Kolossä, da lockten damals verschiedene Irrlehren, die versuchten wegzuziehen von Christus und auf Wege ohne Jesus lockten. Der Mystik, der Askese, der Gesetzlichkeit. Aber all diese Wege helfen nicht, das Fleisch zu überwinden. All diese Wege schenken nicht Sieg über Sünde. Das kann nur das Einssein mit Christus. Und dieses zeigt uns unser heutiger Predigttext und vielmehr ruft er uns auch, dementsprechend zu leben. Lasst uns gemeinsam auf den Predigttext hören aus Kolosser 3, die Verse 5 bis 11. Kolosser 3, Verse 5 bis 11, ich lese aus der Schlachter. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit. Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. In diesem Text sehen wir, dass der Christ ein neuer Mensch ist. Alles ist neu geworden. Und wir feiern heute eine Taufe oder mehrere Taufen feiert ihr. Aber jetzt feiern wir weitere Taufen und die ihr als Täuflinge, ihr habt dieses neue Leben geschenkt bekommen und ihr bekennt das. Jesus hat uns alle gerufen, auf dem Weg seiner Nachfolge zu gehen, ihm nachzufolgen, nun ein verändertes Leben zu führen, entsprechend unserem Bekenntnis. Und das ist kein einfacher Weg. Das ist kein einfacher Weg, denn es ist ein Weg, auf dem wir werden müssen, was wir sind. Ein Weg, auf dem wir die Sünde loswerden müssen, die Christus schon bezahlt hat. Wir müssen ablegen, wir müssen Sünde abtöten. Im Leben eines Christen gibt es keinen Platz für Halbherzigkeit. Der Text sagt uns das sehr deutlich. Wir sehen hier drei Imperative. Tötet, Vers 5, Vers 8, legt ab und Vers 9, belügt nicht. Und diese Abschnitte hier, die zeigen uns gewissermaßen drei Bereiche von Sünden. Es werden hier verschiedene aufgezählt, aber in drei Bereichen sehen wir sie und alle diese dürfen Christen nicht mehr kennzeichnen. Und doch stellen wir fest, dass wir alle damit kämpfen. Dass es nicht einfach mit der Bekehrung oder mit dem Hineinsteigen ins Wasser und Herauskommen getan ist. Wir müssen dagegen kämpfen, ein Leben lang. Und deshalb brauchen wir diese Botschaft aus Kolosser, damit wir den Kampf der Sünde gegen die Sünde ernst nehmen. Damit du den Kampf gegen die Sünde ernst nimmst, wenn du dich zu Christus bekennst. Aber dass du gleichzeitig verstehst, wie du siegen kannst in Christus, dem Sieger. Dass er nämlich die Kraft zur Verfügung stellt. Also lasst uns hier im Predigttext drei Sünden sehen, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst. Wir sehen drei Sünden oder Gruppen von Sünden, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst. Und zwar erstens Unreinheit, Verse 5 bis 7, zweitens Unmenschlichkeit, Vers 8 und drittens Unaufrichtigkeit, Verse 9 bis 11. Drei Sünden, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst. Unreinheit, Unmenschlichkeit, Unaufrichtigkeit. Wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt der ersten Gruppe von Sünden, zusammengefasst als Unreinheit. Ab Vers 5, dort heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Aber bevor wir über diesen Inhalt sprechen, müssen wir sehen, dass dieser Abschnitt beginnt mit einem daher. Deshalb, es greift zurück auf das, was vorangegangen ist. Ihr kennt das, wenn ihr die Bibel lest, so wird argumentiert. Es wird aufeinander aufgebaut und wir müssen wissen, was davor steht. Wir können jetzt nicht durch den ganzen Brief gehen. Der hat, wie gesagt, erhebt der Christus, zeigt uns, wie Christus Gott ist und Retter ist. Aber dann sagt es uns hier gerade zu Beginn von Kapitel 3, dass wir mit Christus verbunden sind, mit ihm auferweckt, mit ihm gestorben. Unser Leben, unser neues Leben ist in Christus verborgen. Das heißt, hier werden Geschwister angesprochen, die in Christus sind, die ein neues Leben in ihm geschenkt bekommen haben. Und wenn das geschehen ist, dann folgt der Aufruf. Daher, weil ihr neue Menschen in Christus seid, tötet. Ihr habt ein himmlisches Leben, nun tötet die irdischen Laster. Und was für ein starker Ausdruck. Vielleicht denkst du, das passt so gar nicht zu einer Taufe. Nun, es muss zu unserem Leben als Täuflinge, als getaufte Christen gehören. Tötet eure Glieder. Spricht das hier von Selbstkasteiung? Die Hand abhacken, das Auge rausreißen? Nein. Es steht bildlich für das, was unsere Glieder tun. Es sind die Glieder, die auf der Erde sind. Unser Körper, unser Fleisch wird oft dafür eingesetzt, um zu sündigen. Und wir sollen den Gebrauch unseres Körpers für Unmoral beenden, aufhören, unser Körper, unser Leben, unser Sein der Sünde zur Verfügung zu stellen. Deswegen so ein radikales Wort, tötet. Und Paulus nennt hier gleich eine ganze Liste von Sünden, die ein Christ lassen soll. Wir finden das häufiger in den Paulusbriefen. Sicherlich kommen dir manche solcher Listen in den Sinn von Sünden oder von Tugenden. Tugenden finden wir auch hier in Kolosser ab Vers 12, die er aufzählt. Aber hier ist eine Liste von Sünden. Und was für diese Sünden gilt, ist, dass sie einerseits normal sind, leider. Sie kennzeichnen eine, vor allem damals in der heidnischen Gesellschaft, aber auch heute können wir sagen, es ist leider normal in unserem Umfeld. Aber andererseits sind all diese Sünden, die hier genannt werden, sehr gefährlich. Sie sind zerstörerisch für Beziehungen. Und damit für unser aller Leben. In Vers 5 werden zunächst einige sinnliche Sünden aufgezählt. 5 Sünden, die abzutöten sind. Und die hängen alle miteinander zusammen. Die erste hier ist Unzucht. Und das griechische Wort ist Pornia. Und das kennt ihr. Es steckt in Pornografie drin. Und das ist auch genau, in welche Richtung es geht. Es meint hier jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Das ist Unzucht im Neuen Testament. Und das war normal in der heidnischen Kultur. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen, oder? Wie sieht es in unserer Gesellschaft heute aus? Ist sie nicht voller Unzucht? Sex ist zur Ware geworden. Der Mensch versucht ihn sich zu nehmen, aber nicht in den gottgegebenen Grenzen. Der Schöpfer hat die Sexualität gemacht, um uns zu beschenken. Aber er hat uns einen Rahmen dafür gegeben und der ist allein die Ehe. Und das macht die Schrift so deutlich. Und in dieser Ehe gibt es eine treue Beziehung zwischen Mann und Frau und damit genau die richtige, den richtigen Rahmen, um Sexualität auszuleben. Aber die Menschen heute wollen den Genuss der Sexualität, aber nicht die Pflichten, nicht die Verantwortung. Und deswegen werfen sie die Ehe, werfen sie die Treue weg und versuchen sich die Sexualität zu greifen. Funktioniert das? Was denkt ihr? Was sind die Folgen? In einem Leben, was nicht Gottes Grenzen und Gottes guten Weg achtet. Wir sehen die Folgen um uns herum und vielleicht hast du manches auch in deinem eigenen Leben schon schmerzlich erfahren müssen. Es bringt nicht etwa Freude, es bringt vielmehr Verletzung, Frust und Einsamkeit. Wer Sex aus der Ehe raubt, der beraubt letztlich sich selbst. Als Christ lebst du in dieser Welt und du musst damit umgehen. Als Christ, und wir werden es noch sehen, bist du zwar ein erneuerter Mensch, aber du kämpfst immer noch mit dem Fleisch. Und deswegen werden wir hier aufgefordert, tötet die Unzucht. Zweitens die Unreinheit, die Sittenlosigkeit, wörtlich das, was dreckig ist. Hier bezogen auf sexuelle Sünden. Es kann in Taten geschehen, aber es kann sich auch einfach in Gedanken abspielen. Drittens die Leidenschaft, hier im Kontext sinnliches Verlangen, sexuelle Lust, sehr ähnlich auch zum nächsten, böse Lust, Begierde, also die Gier nach etwas Verbotenem, nach etwas Bösem, eine ungezügelte Lust. Und diese wird in Gedanken erzeugt, das ist, wo sie beginnt. Jede sexuelle Sünde beginnt nicht in der Tat, sondern sie beginnt in den Gedanken, in dem Verlangen, in ungezügeltem Verlangen. Wir sehen das hier in Vers 5, dass so, ja, es quasi von außen nach innen geht, von der Tat in der Unzucht bis tiefer hinein in die Gedanken, in die Leidenschaften, die Lüste. Und damit konfrontiert auch der Herr Jesus in der Bergpredigt. In Matthäus 5, Vers 28 sagt er, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also diese sexuelle Sünde, die beginnt in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und das ist auch genau, wo wir auf der Hut sein müssen, wo wir anfangen müssen. Es ist bekannt, dass für Männer das ein besonders großes Problem ist, eine Gefahr ist, das, was sie sehen, das, was sie denken. Aber genauso kann es für Frauen sein und ist es für Frauen eine Gefahr. Vielleicht nicht die Sexualität, aber die Nähe, die Zuneigung. Dinge zu begehren bei einem anderen Mann, der nicht ihr Ehemann ist. Und so sind wir alle konfrontiert damit und müssen Sünde bekämpfen. Und schließlich kommt die letzte Sünde in dieser Liste hier und die ist gewissermaßen die Wurzel für alle sexuelle Sünden. Es ist die Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht, Gier, das immer mehr haben wollen. Nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe. Mehr haben wollen, als mir zusteht. Mehr haben wollen, als was mir gehört. Und tatsächlich finden wir im Neuen Testament häufig die Unzucht und die Habsucht zusammen. Auch in Epheser 5, Vers 3 oder in Hebräer 13, Vers 4 und 5. Habsucht und Unzucht, die gehören zusammen. Warum? Das ist eine gemeinsame Wurzel. Es ist eine Unzufriedenheit mit dem, was ich habe, und ich vertraue nicht darauf, dass Gott für mich sorgt. Also suche ich mir selbst Befriedigung. Jetzt, so wie ich es will. Das ist Habsucht und das ist Unzucht. Und deshalb wollen viele Menschen heute nicht auf die Ehe warten oder den Partner wechseln oder konsumieren Pornografie. Genau aus diesem Grund der Habsucht. Die Götzendienst ist, die unzufrieden ist mit dem, was Gott sagt und bestimmt für mein Leben, die unzufrieden ist mit seinen Grenzen, die er setzt zu meinem Schutz, zu meinem Segen und zum Segen anderer? Aber es ist Götzendienst, wenn ich mich selbst auf den Thron setze oder irgendein Verlangen, irgendeine Begierde und dem nacheifere. Und so deckt Paulus das alles hier auf. Habsucht, die Götzendienst ist, die steckt dahinter. Das ist die grundlegende Wurzel für alle Unzucht. Nun, dieser Text, der spricht nicht etwa die Welt an. Dieser Text, der spricht euch an, die Gemeinde. Der spricht uns als Christen an. Der spricht die Christen in Kolossäe und genauso die Christen in Berlin an. Als Christ musst du grundlegend Buße tun über Sünde, die dir immer noch anhaftet. Sünde, mit der du immer noch kämpfst. Immer wieder Gedanken aufdecken und verurteilen, ja, und dann töten. Ausrotten. Sie haben keinen Platz im Leben eines Christen. Jemandes, der eins ist mit dem heiligen, herrlichen Herrn Jesus Christus. Und so musst du immer wieder dein Ich vom Thron stoßen, deinen Götzendienst und vielmehr den Herrn auf dem Thron sein lassen, der allein dorthin gehört. Das erfordert Einsatz, tötet, ein Imperativ, eine Aufforderung. Das kostet. Das ist nicht einfach die angenehme, fröhliche Ehe, ist nicht einfach garantiert durch einen Eheabend. Selbst heiraten garantiert nicht Freiheit von Kämpfen mit sexueller Sünde. Und Rechenschaft befreit nicht ultimativ von Pornografie. Es braucht einen entschiedenen Kampf aus der Kraft Jesu Christi und das Tag für Tag. Warum eigentlich? Warum eigentlich diese Aufforderungen hier? Warum eigentlich töten? Vers 6 gibt uns die Antwort. Dieser sagt, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Viele Menschen um uns herum leugnen Gott. Sie wollen nichts von ihm hören oder sie glauben nicht an seine Existenz oder sie basteln sich einen lieben Gott, der keinen Zorn hat. Aber die Wahrheit ist, dass Gott zornig ist auf Sünde, auf solche Sünde. Gott ist König. Gott hasst die Sünde. Ja, Gott ist zornig. Wenn du einen anderen Gott möchtest, dann kannst du nicht die Bibel nehmen. Die Bibel zeigt uns, dass Gott so heilig und gerecht ist, so gut, dass er das Böse nicht dulden kann. Und er lässt sich nicht spotten. Er wird das Böse eines Tages strafen und Gerechtigkeit schaffen. Und deshalb heißt es hier, um dieser Dinge willen, ja, sexuelle Sünde, dass viele Menschen Selbstbefriedigung suchen außerhalb des Rahmens, den Gott gesteckt hat. Dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Über die Söhne des Ungehorsams heißt es hier, der Text ist hier etwas unsicher, ist eine Textvariante, aber die Aussage finden wir häufig in der Schrift, dass Gottes Geschöpfe gegen Gott rebellieren, ungehorsam sind. In vielen Gedanken und Worten und Taten gekennzeichnet sind von Ungehorsam. Und vielleicht sagen wir schnell, ja, das stimmt, in dieser Welt lebe ich leider. Aber Moment, Vers 7 sagt, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wenn wir über Sünde, über Menschen, ungehorsame Menschen sprechen, dann nicht nur über die da draußen. Jeder von uns ist von Natur aus auf diesem Weg. Wir rebellieren gegen Gott. Wir wollen ihn nicht auf dem Thron. Wir lieben unsere Sünde. Und dann leben wir in unserer Sünde. Das ist unser natürlicher Zustand von jedem von uns. Und deswegen müssen wir Taufe feiern. Deswegen müssen wir umkehren. Deswegen müssen wir Christus bekennen und uns zu ihm wenden. Aber von Natur aus ist das nicht so. Nur Gott sei Dank greift er ein und schenkt uns neues Leben in Christus. Und hier heißt es, unter denen seid auch ihr einst gewandelt. Für einen Christen ist alles neu geworden. Als Christ werden wir befreit von dem Wandel, von dem in diesen Dingen leben und nicht anders können und nicht anders wollen. Schaut mal in Kolosser 1, Vers 21, da sehen wir auch ein Einst. Kolosser 1, Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, so war einst unser Leben, aber hat er jetzt versöhnt, hat Christus uns mit Gott versöhnt, und zwar, Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das ist so wichtig zu wissen. Wir sehen unsere Sünde, unsere Rebellion gegen Gott, unsere Hilflosigkeit darin. Aber deshalb hat Gott eingegriffen. Und deshalb wurde Christus, der Sohn Gottes, Mensch und kam in unsere dreckige Welt, in unsere Welt voller Sünde. Und er hat euch jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Christus hat es alles gekostet, uns aus unserer Sünde zu befreien. Er ist gestorben, er hat gelitten und geblutet für dich, um dich zu befreien aus der Sünde, die du selbst viel zu sehr geliebt hast, als dass du sie gelassen hättest. Diese wunderbare Hingabe unseres Herrn ist der einzige Weg, um uns zu befreien vom Zorn Gottes. Wir waren einst alle unter dem Zorn Gottes, wenn wir in der Sünde leben. Aber Christus hat am Kreuz den Zorn getragen, die Trennung vom Vater erduldet, weil er die ganze Last unserer Sünde tragen musste. Nun, wenn du auf Jesus Christus vertraust, auf sein Opfer, dann musst du Gottes Zorn nicht mehr fürchten. Gott ist heilig und gerecht, aber er hat seinen Zorn ausgegossen auf seinen Sohn. An deiner Stelle. Ist das dein Glaube? Stützt du dich auf Christus für dich, sein Opfer? Wenn wir nicht zu Jesus kommen, wenn du festhalten möchtest an Sünde, Unzucht und Habsucht und so weiter und darin lebst, dann stehst du aber unter Gottes Zorn, und das ist ernst. Und das ist, weshalb wir jeden warnen möchten, anflehen möchten. Hör zu und beachte, dass du, wenn du in der Sünde lebst, Gott nicht dein Herr ist, dass du unter seinem Zorn stehst und dass du selbst sein Gericht ertragen musst, wenn du nicht auf Christus vertraust, dass er es für dich getragen hat. Deswegen ist das, was unsere Täuflinge erlebt haben und bezeugen, etwas, was wir alle erleben müssen. Wir müssen uns abwenden von unserer Sünde und auf Christi Opfer vertrauen. Und dazu bitte ich dich, dazu bitten wir alle dich auf Basis des Wortes und dieser wunderbaren Botschaft, dass Christus gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. Nun, in Kolosser 3, Vers 3 vor unserem Text sehen wir, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In Christus, da sind wir dem alten Leben bereits gestorben. Damit wurde die Macht gebrochen, das Gericht getragen für Schuld. Aber was heißt das, dass wir gestorben sind, dass wir mit Christus gestorben sind? Heißt das, dass unser Kampf mit der Sünde aufhört? Nein, wir sind ihrer Macht gestorben. Christus hat das Gericht für uns getragen. Aber die Sünde ist noch gegenwärtig in unserem Leben, auch als Christen. Und deshalb gibt es diesen Predigtext heute. Vers 5. Tötet. Deshalb müssen wir die Sünde auch in der Praxis besiegen. Sie wurde schon bezahlt, aber sie muss nun noch in der Praxis besiegt werden, in deinem Leben. Und dazu tragen wir eine Verantwortung als Christen. Nun, wir haben diese erste Gruppe von Sünden gesehen, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst. Die Unreinheit. Nun kommen wir zur zweiten. Und das ist die Unmenschlichkeit, nenne ich sie. In Vers 8 haben wir wieder eine Liste von Sünden, die wir so zusammenfassen können. In Vers 8 heißt es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wir haben in Vers 7 ein Einst gesehen. Damals lebtet ihr in diesen Dingen. Und jetzt kommt ein Jetzt aber. Jetzt aber soll es nicht mehr so sein. Jetzt aber legt das alles ab. Jetzt, da ihr in Christus seid, soll sich euer Lebenswandel verändern. Zieht aus, legt beiseite, zieht die Sünden aus wie Kleidung. Das heißt, diese Handlungen, diese Gedanken, diese Worte, legt sie ab. Stell dir vor, wenn du vielleicht harte handwerkliche Arbeit gemacht hast oder Gartenarbeit und richtig dreckig geworden bist oder vielleicht hast du auch einfach Fußball gespielt oder gejoggt und viel geschwitzt und dann hast du diese dreckige, verschwitzte, stinkende Kleidung an. Wonach sehnst du dich? Dich damit aufs Sofa zu setzen und ein gutes Buch zu lesen? Oder neben deine Familie? Nun, bei den Kindern ist es vielleicht manchmal so, dass man die ein bisschen schieben muss, doch wirklich ihre Kleidung abzulegen und duschen zu gehen. Aber ich denke, wir sehnen uns danach, das abzulegen, das auszuziehen, wieder frisch zu sein, oder? Und genau das ist der Gedanke hier. Wenn du in Christus bist, verbunden mit dem heiligen Gott, der Sünde hasst und für Sünde sterben musste, wie kannst du noch in der Sünde leben? Wie kannst du sie noch lieben? Wie kannst du sie noch dulden und tolerieren? Das geht doch nicht. Legt ab, zieht aus, weg mit dieser stinkenden Kleidung. Und so gibt uns Paulus hier eine zweite Liste, ähnlich wie die erste, wieder fünf Elemente. In Vers 5 können wir sie die sinnlichen Sünden nennen. Hier sind es mehr die sozialen Sünden im Miteinander. Und so nenne ich sie hier Unmenschlichkeit, weil das es ganz gut zusammenfasst. In Vers 6 haben wir Gottes Zorn gesehen. Hier sehen wir wieder Zorn, aber es ist ein anderer Zorn, denn Gottes Zorn ist heilig und gerecht gegenüber Sünde. Aber unser Zorn ist hier als sündiger Zorn gemeint, als kochende, rachsüchtige Bitterkeit. Du tust mir Unrecht und deshalb bin ich ärgerlich auf dich. Zorn. Zweitens Wut. Und das ist sehr ähnlich wie Zorn, aber beim Zorn, da geht es mehr um das, was in uns drinnen stattfindet und kocht. Aber die Wut beschreibt eher den Ausbruch hier. Zorn ist gewissermaßen das Glut des Feuers, aber Wut ist die hoch aufschlagende Flamme. Zorn ist das innerliche Brodeln und Wut ist der emotionale Ausbruch. Zorn ist der strafende Blick und Wut ist das Knallen der Tür. Mit dem Zorn beginnt es. Es gibt keinen Wutausbruch, ohne dass es vorher brodelt in uns. Und deshalb ist auch das, wo wir ansetzen müssen. Den Zorn, die zornigen Gedanken im Keim bekämpfen. Ablegen. Drittens hier Bosheit. Böswilligkeit, Bösartigkeit, bösartige Gehässigkeit. Hier geht es wohl vor allem um böse Worte im Kontext, denn als nächstes sehen wir als viertens Lästerung. Im Griechischen steht hier Blasphemian. Wir kennen das Wort Blasphemie, Gotteslästerung. Hier geht es eher um die Lästerung, das schlechte Reden, die Verleumdung gegenüber Menschen, und zwar über Gottes Geschöpfe. Rede, die schlecht macht, schmähen. Und dann haben wir noch fünftens hässliche Redensarten aus eurem Mund. Zusammenfassend, die Elberfelder sagt schändliche oder Luther unanständige, vielleicht sogar obszöne, dreckige Worte, die beschmutzen. Worte, die andere beschmutzen, aber die auch letztlich uns beschmutzen, wenn sie aus unserem Mund kommen. So warnt Jesus in Matthäus 12, Vers 36, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Das ist schockierend, oder? Und so frage ich dich, wo findest du dich am Ende dieser Liste wieder? Wenn wir Vers 8 lesen von Zorn und Wut, Bosheit, Lästerung, hässlichen Redensarten. Gibt es Dinge davon, die noch auf uns zutreffen? Auf dich, auf mich? Ist das nicht beschämend, wie viel noch auf uns zutrifft? Aber vielleicht noch ein Stück beschämender ist, wie wenig wir dagegen tun. wie wir wissen, dass es auf uns zutrifft und doch so wenig dagegen tun. Es ist wie wir sehen, wir riechen unsere dreckige und stinkende Kleidung, aber wir behalten sie einfach an. Deshalb ist es wichtig, wenn wir diese Worte hören aus dem Wort Gottes, dass wir Buße tun, dass wir das ernst nehmen, dass du heute den ersten Schritt gehst, dass du darauf reagierst. Einen Plan fasst, wie du Sünde bekämpfen und ablegen möchtest und dann gleich den ersten Schritt gehst. Das ist das Leben des Christen. Das ist das, was wir tun, wenn wir uns zu Christus bekennen und uns auf seinen Namen taufen lassen. Dass wir die Sünde ernst nehmen, die noch in unserem Leben existiert und auch in der Praxis davon befreit werden, in der Kraft Jesu Christi. Drei Gruppen von Sünden, die nicht zu einem neuen Menschen in Christus passen und die du abtöten musst. Und zwar erstens die Unreinheit, zweitens die Unmenschlichkeit und dann haben wir noch drittens die Unaufrichtigkeit. Und die sehen wir schließlich noch in Vers 9 bis 11. Hier geht es los mit dem dritten Imperativ, der dritten Aufforderung. Lügt einander nicht an. Nun, das kann natürlich in Worten geschehen, verbal, lügen. Aber es kann auch in Taten geschehen, indem wir andere Menschen täuschen. Jede Form von Falschheit ist hier mit eingeschlossen. Aber es ist doch auffällig, wenn ich diesen Text lese, da habe ich mich gefragt, warum spricht er in Vers 8 vom Ablegen von Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässlichen Redensarten? Da gehört doch das Lügen dazu, oder? Hätte man es nicht einfach damit in die Liste aufnehmen können? Aber Paulus gibt dieser letzten Befehl hier eine besondere Stellung. Lügt einander nicht an, das steht für sich. Das ist ein extra Punkt, ein neuer Befehl. Da sollten wir aufmerken. Warum betont er hier so sehr, dass wir einander nicht anlügen sollen? Nun, einerseits ist die Sünde der Lüge sehr, sehr ernst. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Täuschung ist sein Mittel, sein Weg. Oh, dass wir nicht seinen Wegen folgen. Aber andererseits ist hier auch wichtig zu sehen, lügt nicht einfach nur lügt nicht. Hier steht nicht lügt nicht. Was steht hier? Lügt einander nicht an. Und genau dahin werden wir jetzt gebracht. In Vers 9 bis 11 ist der Fokus noch viel mehr unsere Gemeinschaft als Christen. Täuscht einander nicht. Lüge verletzt Vertrauen. Ohne Ehrlichkeit gibt es keine Gemeinschaft. Ohne Ehrlichkeit kann es keine christliche Gemeinde geben. Keine christliche Gemeinde stabil existieren. Und das sehen wir gleich noch genauer in Vers 11. Paulus argumentiert jetzt hier, in Vers 10 sagt er, oder schon in Vers 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Hier haben wir wieder das Bild von Ausziehen und Anziehen, aber hier sagt er, das ist schon geschehen. Ihr habt schon den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum sagt er einerseits, zieht aus, legt ab und andererseits, ihr habt schon ausgezogen? Wie passt das zusammen? Das ist eine gute Frage. Und es wird oft missverstanden. Einerseits denken wir, weil wir als Christ immer noch mit Sünde kämpfen und Sünde ablegen müssen, dass wir den alten Menschen noch haben. Und vielleicht ist es so, dass wir einen alten Menschen haben und einen neuen hinzukriegen. Und jetzt haben wir zwei Menschen, den alten und den neuen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Rettung ist keine Hinzufügung. Du behältst nicht deinen alten, unerlösten Menschen und kriegst einen neuen hinzu. Nein, schaut mal in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Rettung ist keine Hinzufügung. Rettung ist Erneuerung. Es ist Wiedergeburt. Es ist eine Neugeburt. Und in dem Sinne gibt es in der Bibel nur entweder oder. Entweder du bist im alten Menschen oder im neuen Menschen. Entweder du bist unerlöst oder erlöst. Entweder du bist in Christus oder ohne ihn. Das ist also erstmal, was wir unbedingt festhalten und klarstellen müssen. Das ist, was Paulus hier sagt. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und doch sprechen wir ja die ganze Zeit davon, dass wir immer noch sündigen können. Wie funktioniert das dann, wenn wir einen neuen Menschen angezogen haben? Und zwar zeigt uns die Schrift, zeigt Paulus uns selbst, dass wir immer noch die Realität des Fleisches haben. Dass etwas in uns ist, was in der Lage ist, zu sündigen. Es ist nicht gleichzusetzen mit unserem Körper. Es ist nicht einfach die Materie schlecht. Aber es ist etwas in uns, was noch empfänglich ist für die Sünde. Aber was ist jetzt neu geworden? Inwiefern ist alles neu geworden? Dazu könnt ihr Römer 5 bis 8 gründlich durchlesen und euch das anschauen. Und dann sehen wir, neu geworden ist, dass wir völlig befreit sind von der Sünde, dass wir in Christus sind und dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir haben es aus Römer 6 schon ein paar Verse heute gelesen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wenn du in Christus bist, dann musst du die Sünde nicht mehr tun. Und vorher hast du keine Wahl. Du bist versklavt. Du kannst nicht anders. Aber Christus macht uns frei davon. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Und was noch besser kommt, der Heilige Geist wohnt in uns. Gott selbst nimmt Wohnung in uns. In Kolosser 1, Vers 27 sehen wir, dass Christus in uns ist oder in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott selbst wohnt in uns. Und wenn wir ihn auf dem Thron leben lassen und unser Leben regieren lassen, dann wird er nur noch Heiliges hervorbringen und keine Sünde mehr. Das ist neu geworden. Und das ist eine wunderbare Botschaft, eine wunderbare Gewissheit, an die wir uns erinnern müssen. Ja, wir kämpfen noch mit dem Fleisch, bis wir verherrlicht werden eines Tages, aber wir müssen nicht mehr der Sünde gehorchen. Wir sind nicht mehr unter sie versklavt. Und so passt diese neue Realität in uns zu den Aufforderungen. Werdet, was ihr seid. Ihr seid in Christus, nun lebt entsprechend. Der Heilige Geist wohnt in uns, in euch, nun lasst ihn regieren und lasst ihn Frucht hervorbringen, Frucht des Geistes und nicht mehr die Frucht des Fleisches. Es ist möglich durch seine Kraft allein, aber wir tragen eine Verantwortung. Wir müssen aktiv in den neuen Werken wandeln und in Christus leben. Und davon spricht Paulus eben hier in Vers 10, dieser neue Mensch, der wird erneuert, immer weiter zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Erkenntnis ist ein Schlüsselwort im Kolosserbrief. Christenleben ist keine Gefühlsduselei, es ist Wissen und Verstehen. Es gibt kein Wachsen ohne Wissen. Wir müssen das Wort immer besser kennenlernen, um entsprechend leben zu können. Und dann werden wir verändert in das Ebenbild Christi. Christus selbst wird uns in Kolosser 1, Vers 15 als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes gezeigt. Er ist die perfekte Repräsentation Gottes und wir sollen ihm nacheifern. Wir sollen werden wie er. Wir sollen verwandelt werden. Wir sollen wachsen. Ja, als Christen, da müssen wir noch wachsen. Auch ihr als Täuflinge, ihr habt noch einen weiten Weg des Wachstums vor euch. Ihr wollt immer mehr das werden, was ihr seid in Christus. Ihr wollt ausleben, was ihr heute schon bekennt. Und wir sind alle als neue Christen, sind wir ja vielleicht wie ein Baby. In dem ist alles angelegt, aber das muss noch größer werden. Das hat schon Augen und Ohren und Hände und Haaransätze. Aber das muss noch größer werden, das muss noch reifen, ein reifer Mensch werden. Und so spricht auch die Schrift häufig von der Reife, die wir als Christen noch nötig haben. Jakobus 1, Vers 4, dazu gebraucht Gott Prüfungen in unserem Leben, um uns reif zu machen. Und diese Reife ist Christus Ähnlichkeit. Und davon ist das ganze Leben als Christ ein Prozess, dass wir immer mehr werden müssen, was wir sind. Reifen müssen in Christus, erwachsen werden. Aber was Schön ist, was wir nicht übergehen dürfen in Vers 10, ist, dass es hier heißt, wir werden erneuert. Der neue Mensch wird erneuert. Das weist uns darauf hin, dass es einerseits unser Einsatz ist, aber nicht nur das. Gott garantiert es. Er verändert uns. Der neue Mensch in Christus, der wird erneuert. Gott garantiert es. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu Vers 11, noch zu etwas tieferer Theologie, und ich habe schon angedeutet, zur Gemeinde. Es heißt nämlich jetzt, dass da nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Dieser neue Mensch, das bist nicht nur du als Individuum. Der neue Mensch wird auch die Gemeinde genannt. In Epheser Kapitel 2, Vers 15 sehen wir, wie die Gemeinde vereint wurde aus verschiedenen Gruppen, Juden und Heiden. Und dort heißt es in Epheser 2, Vers 15 am Ende, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Juden und Heiden. Wie schwarz und weiß. Absolute Gegensätze. In ihrer Religion, hier heißt es auch Beschneidung und Unbeschnittenheit, ethnisch Grieche und Jude. Von Geburt an waren sie grundverschieden und hatten nichts miteinander gemeinsam. Ja, sie verabscheuten sich. Beide einander. Juden und Heiden, das ist ein Gegensatz. Juden und Griechen. Aber dann gibt es hier noch zwei weitere Gegensätze. Barbar und Sküte. Und auf diese schauten Juden, das hatten die doch gemeinsam. Juden und Griechen hatten gemeinsam, dass sie auf Barbaren und Sküten herabschauten. Barbaren, das waren die Ausländer außerhalb der griechisch-römischen Zivilisation. Und sie sprachen nicht Griechisch, sondern undeutlich, primitiv. Es klang wie Barbar. Und daher ihr Name. Auf sie schauten sie herab. Aber dann gab es noch die Sküten und das war noch schlimmer. Das war eine Gruppe von Barbaren. Es waren Nomaden, die umherzogen, kriegerisch, grausam und völlig unzivilisiert. Und dann gibt es noch den vierten Gegensatz hier, Sklave und Freier. Oder Knecht, aber Sklave ist eigentlich das Wort, was hier steht. Und das finden wir häufig, dass die Bibel oder das Neue Testament von Sklaven spricht. Ein Sklave gehört nicht sich selbst, er gehört jemand anderem. Kann nicht selbst über seine Zeiten verfügen und was er tun möchte. Er ist wie ein menschliches Werkzeug. Und dann gibt es auf der anderen Seite die freien Menschen. Die haben diesen Zwang nicht, die können tun und lassen, was sie wollen, sind politisch und sozial völlig frei und privilegiert. Ein weiterer krasser Gegensatz, Sklave und Freier. Und jetzt kommt es. Jetzt nimm mal diese Juden, die Griechen, die Barbaren, die Sküten, die Sklaven und die Freien. Und pack sie alle zusammen in einen Raum für eine Stunde und schau, was passiert. Es geht nicht gut. Es wird nicht gut gehen. Vielleicht ist es für dich etwas weit weg, diese Welt des ersten Jahrhunderts in griechisch-römischer Kultur. Aber wir kennen das heute ganz genauso. Oder? Gibt es nicht bei uns auch alle möglichen Grüppchen? Menschen, die sich nicht aufstehen können? Menschen, die du nicht zusammenpacken kannst? Herr Thana und Unioner, Linke, AfD, Feministen, Hausfrauen, ich weiß nicht, was sind die Gegensätze bei uns? Die Wissenschaftler, die Handwerker, pack sie mal alle zusammen in einen Raum und schau, was passiert. Nun, hier in Vers 11 steht, in der Gemeinde, in dem neuen Menschen in Christus, da ist nicht Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. In der Gemeinde wird ein Sklave Ältester und predigt zu dem Freien. Ein primitiver Barbar lehrt über das Evangelium und der Jude hört zu. Eine wilde, skythische Frau leitet die Kinderstunde mit einem Kind von Griechen, wie auch immer. In der Gemeinde kommt das alles zusammen. Da ist das völlig egal, wo die herkommen, wie sie aufgewachsen sind, was ihre Kultur war. Sondern Christus ist alles. Christus ist wichtiger als Herkunft, als Status, als Kultur. Und Christus wohnt in allen. Wie gesagt, Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus vereint all diese verschiedenen Menschen. Und das war damals undenkbar für die heidnische Welt. Unfassbar, was in der Gemeinde passiert. Wie kann das sein? Wie kann das gut gehen? In der frühen Kirche zur Zeit Tertullians, da sagte man von der bunt zusammengewürfelten christlichen Gemeinde, siehe, wie diese einander lieben. Unfassbar. Das gibt es nirgendwo sonst. Wie können die miteinander klarkommen? Und dann noch, schau, wie sie einander lieben. Der Kolosserbrief zeigt uns, Jesus ist das Zentrum und das Einssein mit ihm definiert alles. Das macht den Unterschied. Und so frage ich uns als Christen, so frage ich euch als Gemeinde, gibt es diese Unterschiede noch oder sind die weggewischt? Sind wir eins in Christus? Machst du Unterschiede? Siehst du die Person an? Machst du Unterschiede, neben wen du dich setzt, mit wem du sprichst, wem du Hilfe anbietest? In Christus sind wir eins. Christus ist unser Alles. Und er fügt uns zusammen. Möge das immer mehr auch Realität sein in unserem Zusammenleben. Nun, wir haben hier in dem Text drei Handlungen gesehen, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst, oder drei Sünden: Unreinheit, Unmenschlichkeit, Unaufrichtigkeit. Und das, warum das alles? Weil du ein neuer Mensch in Christus bist. Weil du den alten Menschen ausgezogen hast und nun auch die Handlungen des alten Menschen ablegen sollst. Die passen nicht mehr zu dir. Du bist neu und du wirst beständig erneuert. Und deshalb leg das ab. Und dann fragen wir uns aber, ist das schon meine Lebensrealität? Lebe ich so als Christ? Wie ist das bei dir, wenn dir Frau Unmoral auf der Straße begegnet und sagt, ich bin es, kennst du mich noch? Kannst du sagen, ich bin es nicht mehr, ich bin neu in Christus, ich möchte nichts damit zu tun haben? Oder wenn Frau Unmoral als Werbung über deinen Bildschirm huscht? Oder wenn schmutzige Gedanken in deinen Kopf kommen, wenn zornige Gedanken sich breit machen wollen, wenn Zorn in dir brodeln möchte? Sagst du, das gehört nicht mehr zu mir als neuem Menschen und ich kämpfe dagegen in der Kraft des Heiligen Geistes? Oder wenn uns Dinge trennen wollen, wenn wir versucht sind, einander zu täuschen, etwas vorzuspielen? Wie sieht das aus in der Praxis? Legen wir die Sünde wirklich ab? Bekämpfen wir sie? Nehmen wir sie ernst? Dazu werden wir aufgefordert hier. Wir müssen aktiv werden. Es sind drei Imperative. Der Gottesdienstbesuch reicht offensichtlich nicht. Wir müssen aktiv sein. Selbst die Taufe reicht nicht. Sie garantiert uns nicht, dass wir alles ablegen. Wir müssen handeln. Wir sind in einem Krieg. Ja, das ist die Sprache hier. Tötet, bekämpft. Es ist ein Krieg, der tobt zwischen Fleisch, was immer noch in uns ist, und dem Geist. Und wie ist das im Krieg? Im Krieg stirbt einer. Entweder dein Feind tötet dich oder du tötest den Feind. Und so sagte John Owen zu unserem christlichen Leben, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Das sind die zwei Optionen. Töte die Sünde oder sie wird dich töten. Und so frage ich dich zum Abschluss, tötest du wirklich die Sünde? Du, der du dich zu Christus bekennst, du, der du dich auf seinen Namen taufen lässt, du, der du ihm nachfolgen möchtest. Nimmst du das so ernst, dass du bereit bist, dass du dafür kämpfst, Sünde zu beseitigen? Oder spielst du mit ihr? Ich habe noch ein paar Fragen zum Nachdenken, die du mitnehmen kannst. Vielleicht willst du sie dir kurz notieren, dass du das nochmal genauer dir überlegen kannst. Tötest du die Sünde oder spielst du mit ihr? Erstens, wie groß ist dein Abstand zur Sünde? Hältst du Abstand zur Sünde? Oder machst du es dir sehr leicht, bei der nächsten Gelegenheit wieder zu fallen? Fragst du immer wieder, was ist als Christ gerade noch so okay? Darf man das als Christ noch vielleicht so in Ordnung? Oder hältst du größtmöglichen Abstand von der Sünde? Stuart Scott schreibt, Zitat, sei so radikal, wie du nur kannst, bis du siegreich bist. Und bleibe so radikal wie nötig für Christus. Zitat Ende. Also erstens, hältst du Abstand zur Sünde? Zweitens, wie scharf reagierst du auf die Sünde? Wenn du gefallen bist, wenn du gesündigt hast, oder wenn du mittendrin bist, schaust du erstmal zu und lässt voranschreiten? Oder wie radikal reagierst du? Drittens, betest du gegen die Sünde? Ja, wie entschieden betest du gegen die Sünde und kämpfst den Kampf auf den Knien? Betest du täglich? Bist du dir deiner Schwachheit bewusst und demütig vor dem Herrn? Betest du sofort, wenn die Versuchung kommt? Betest du, drittens. Viertens, wie sehr bemühst du dich um Hilfe? Bemühst du dich um Hilfe von anderen? Oder ist deine Kraft, fließt dir eher da rein oder bemühst du dich eher darum, Sünde zu verstecken und das ist schon anstrengend genug? Oder bemühst du dich, Hilfe zu erhalten im Kampf? Fünftens, fokussierst du dich auf Christus? Fokussierst du dich auf Christus? Denkst du nach über sein Wesen? Darüber, wie er ist, wie er denkt, wie herrlich er ist? Seine Heiligkeit, seine Erlösung, seine Liebe zu dir? Der Blick auf Christus ist so entscheidend. Was er für mich aufgegeben hat. Die Antwort auf Christi radikale Liebe zu dir kann nur radikale Liebe zu ihm sein, oder? Wenn wir bedenken, was er für uns ist und getan hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf ihn fokussieren, über ihn nachdenken. Es ist ein Kampf, aber Christus ist mächtig. Er ist der Sieger und er wird Sieger sein in unserem Leben. Wenn wir ihm gehören und ihm vertrauen. Aber wir müssen ihm nachfolgen. Und dazu möge Gott uns helfen, lasst uns beten. Großer Gott, so preisen wir dich für dein unfassbares Werk der Erlösung für uns Sünder. Oh, wie schwach sind wir und wie schuldig haben wir uns gemacht. Aber wir danken dir, dass du uns unendlich liebst und alles gegeben hast, um uns zu retten. Wir danken dir für das Zeugnis der Geschwister, die sich auf deinen Namen taufen lassen. Wir danken dir für einen jeden hier, den du freigemacht hast von Sünde. Aber wir beten zugleich auch, dass wenn noch jemand verstrickt ist in der Sünde und unter deinem Zorn ist, dass du ihn heute zu dir ziehst, dass du heute die Augen öffnest, dass du heute den Entschluss schenkst. Wir beten, dass du den Glauben gibst an dich, an dein Werk, daran, dass du der einzige Weg bist zur Hoffnung und zum Heil. Herr, und wir beten, dass du uns kräftigst im Kampf. Ja, wir beten für die jungen Leute, die sich auf deinen Namen taufen lassen, dass du sie stärkst, dass du ihnen hilfst in den Versuchungen in dieser Welt. Aber wir beten für uns alle. Herr, wir alle werden überführt, wenn wir solche Verse hören aus deinem Wort. Nun, tröst uns auch und zeig uns den Weg. Zeig uns, wie wir siegreich sein können über Sünde. Hilf uns, einander zu helfen, darin auch geeint zu sein als Gemeinde, dass wir einander zur Seite kommen. Und so beten wir, dass du wachsende Heiligkeit schenkst zu deiner Ehre. Amen.